Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Guten Tag, liebe Hörer. Heute ist Sonntag, der 10. August 2025. Und da wir heute ausnahmsweise keine Werbung haben, nutze ich die erste Minute für ein bisschen Eigenwerbung. Denn dieser Platz am Beginn unserer Sendung wird im Durchschnitt von mehr als 300.000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört. Und wenn Sie hier ein Produkt oder eine Dienstleistung vorstellen wollen, dann bitteschön, schreiben Sie an info@kontrafunk.radio und fordern Sie unsere Werbetarife an. Und wenn ich sage, das wird gehört, dann meine ich intensiv und konzentriert gehört. Denn eins ist klar, der Kontrafunk im Allgemeinen und die Sonntagsrunde im Besonderen hat ein enorm treues und kluges und aufmerksames Publikum. Das merken wir auch immer an den Zuschriften, die wir bekommen und die wir in so großer Zahl bekommen, dass ich hier und heute mal wieder Abbitte tun muss. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir nicht alles beantworten können. Wir geben uns die größte Mühe, wir lesen auch alles, aber bei 100 bis 150 E-Mails pro Tag ist es mir einfach nicht möglich, auf jedes Anliegen, jede Kritik und auch jedes Lob einzugehen. Wir machen dafür rund um die Uhr ein Programm und dieses Angebot wird im Herbst nochmal erweitert. Mehr kann und will ich noch nicht verraten, aber eins kann ich Ihnen versichern, der Kontrafunk wächst und gedeiht, ganz einfach, weil er gebraucht wird. So, und jetzt legen wir sofort los mit der Diskussion und dazu begrüße ich den Journalisten Frank Lübberding, den Publizisten Jakob Schirmacher sowie Ulrich Vosgerau, der Jurist und Publizist ist. Und wir haben heute ein paar juristische Themen und das allererste erinnert mich an einen Fall, der noch kein Jahr her ist. Da gab es eine Agentur, die damit warb, Hass im Netz abschalten zu wollen und zu können. So Done hieß der Laden, mitbegründet von einer gewissen Franziska Brandmann, damals Chefin der Jungen Liberalen. Und das Geschäftsmodell ging folgendermaßen: Man filtert mithilfe von KI alle möglichen Äußerungen fremder Leute in den sozialen Medien nach frechen und sicher auch beleidigenden Posts gegen irgendwelche Politiker und geht dann zu den betreffenden Politikern, ganz vorne dran Strack-Zimmermann und Habeck, und bietet ihnen als Full-Service an, gleich auch noch die Strafverfahren in ihrem Namen einzuleiten. Das war eine klasse Geschäftsidee, allerdings völlig gesetzwidrig, und deswegen wurde diese Privatpolizei mit angeschlossener Strafanzeigenagentur auch juristisch belangt. Und seit die FDP politisch gestorben ist, hat man auch von der Unternehmerin Franziska Brandmann nicht mehr viel gehört. Warum erzähle ich das? Weil jetzt ein neuer Verein namens KI für Demokratie von sich reden macht. Ursprünglich hieß die Truppe KI gegen Rechts, aber für Demokratie klingt natürlich besser. Jakob Schirmacher, sind das jetzt schon die sogenannten Feindeslisten, was da droht?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, grundsätzlich ist so ein Unternehmen schon sehr kritisch zu bewerten. Vor allem, weil KI ist so ein Buzzword, was einfach ganz, ganz gerne benutzt wird, um irgendwie ein Produkt, glaube ich, so zu verschönern. Was wir uns da auf jeden Fall kritisch anschauen müssten, wäre, in welcher Form diese KI überhaupt operiert. Und ich glaube, dass, wenn man sich mal anguckt, wie Konkurrenzprodukte, sage ich mal in Anführungszeichen, funktionieren, beispielsweise die KI von Hessen gegen Hetze, dann sehen wir, dass diese KIs, sage ich mal, auf eine fast lustige Art und Weise trainiert werden. Ne? Also das bedeutet beispielsweise, dass Aussagen mit vielen Ausrufezeichen oder mit bestimmten Emojis, aber auch Aussagen, die in Großschrift geschrieben werden, automatisch von der KI erfasst werden. Und da muss man sich schon grundlegend fragen, was sind das überhaupt für Auswahlkriterien für diese KI und wie operiert die dort im Hintergrund? Und natürlich stellen sich da auch noch ganz andere Probleme. Ne, Kontextdatenschutz, wie weit darf so eine NGO überhaupt gehen, was das angeht?
Denn das ist ja so ein bisschen wie, ich filme mit einer Kamera durchs Fenster und alle möglichen Sachen, die mir da auffallen, irgendjemand biegt falsch ab oder so, wird also sofort gemeldet. Und erste Frage ist immer, haben diese Blockwarte nichts anderes zu tun? Aber das mit den Ausrufezeichen, das wusste ich übrigens nicht, da muss ich mich selber an die Nase fassen. Also ich schreibe natürlich auch gelegentlich Sätze mit mehreren Ausrufezeichen. Sollte ich vielleicht lassen, ne? Hessen gegen Hetze ist übrigens interessant. Wir hatten ja gerade den Fall in Hessen, dass ein WLAN, der Hessen WLAN, also das ist so eine Initiative, die hat überhaupt nichts getaugt, weil niemand das benutzt hat, aber es wurde ordentlich gefördert mit staatlicher Knete. Hessen WLAN, dass Leute also da Teilhabe zum Internet bekommen sollten. Und da wurde auch gefiltert. Also so Seiten wie von News oder Reitschuster oder Junge Freiheit waren nicht aufrufbar. Ich bin übrigens pikiert, muss ich sagen. Der Kontrafunk war nicht betroffen. Das hat mich ein bisschen beleidigt, aber gut, Scherz beiseite. Ihr habt das sicher auch mitgekriegt, Frank Lüberding, das ist ja schon ein Ding, nicht? Also mit Staatsknete geförderte Zugänge, die aber so wie in Saudi-Arabien gesperrt werden für manches.
Ja, das widerspricht natürlich allen Grundprinzipien eines demokratischen und freiheitlichen Rechtsstaates, um diese frühere Phrase mal zu benutzen, weil sie ist heute wirklich brennend aktuell, weil sie offensichtlich ja niemand mehr einzuhalten gedenkt oder fast niemand, vor allem die Regierung nicht. Und das, was an solchen Fällen ja immer wieder aufscheint, das ist ja diese grundsätzliche Abneigung dagegen, überhaupt demokratische Diskurse noch zuzulassen, sondern sie von vornherein abzuwürgen oder sie zu sanktionieren. Und das ist ja das, was so gelenkte Demokratien à la Putin, Erdogan und so auch sehr gut können. Das heißt also, sie machen ja Meinungsäußerungen, werden kriminalisiert. Das ist eigentlich das Kennzeichen eines autoritären Staates. Und es gab schon immer Kämpfe um Meinungsfreiheit. Die sind ja zum Teil jetzt schon ein bisschen älter und haben das alles schon erlebt. Und da ging es natürlich immer darum, die Übergriffigkeit des Staates zu begrenzen. Und was wir heute erleben, ist ja ein totaler Seitenwechsel. Also auf der linken Seite des politischen Spektrums scheint man ja die eigene Vergangenheit in dem Sinne vergessen zu haben. Weil in den 70er Jahren hat gegen übergriffigen Staat waren ja die klassisch linksliberalen Medien angetreten, vom Spiegel, Sternzeit bis sonst wohin. Und davon ist ja nichts mehr geblieben, das muss man ja einfach so sagen.
Nun ja, die sind jetzt an der Macht. Ja, das ist wie mit den mekkanischen und den medinischen Versen im Koran. Nicht? Das ist ein großer Unterschied.
Also erstens muss ich sagen, links ist vorbei, ne? Das wollen wir mal festhalten, aber weil jetzt schon so ein bisschen politische Etiketten dran geklebt werden. Also wenn ich Hessen höre, dann fällt mir auch immer sofort Berlin und Nordrhein-Westfalen ein. Das sind die schlimmsten Bundesländer, sie sind CDU regiert. Sorry Uli, nichts gegen die CDU, ich weiß, du hast da noch Affinitäten, aber es ist nun mal so, nicht? Die sind also wirklich die schärfsten Länder, was Canceln, was diese ganzen Auswüchse betrifft.
Absolut. Also das wäre ein eigenes Thema. Da bin ich auch noch nicht selber durch mit der Untersuchung. Es ist auffällig, dass sich alle Unionsministerpräsidenten, nicht nur der Kai Wegner, der jetzt in Berlin so auffällig ist, sondern eigentlich verhalten sich alle CDU-Ministerpräsidenten, Unionsministerpräsidenten genau gleich. Bei Kai Wegner in Berlin ist es deswegen besonders auffällig, weil er eben diese wilde Szene vor der Tür hat. Also ein Wüst müsste im Hochsauerlandkreis schon ziemlich lange suchen, bis er so auf Fetischhunde trifft oder so, mit denen er sich fotografieren lassen könnte. Also, alle Unionsministerpräsidenten machen einen Wahlkampf, der sozusagen den Leuten suggerieren soll, ihr braucht keine AfD mehr, ich mache dann AfD-Politik aus der Regierung heraus. Wenn sie dann aber gewählt sind, dann machen sie eine völlige Kehrtwende, gilt ja auch auf Bundesebene, und passen sich voll und ganz der rot-grünen Politik an. Da das aber alle gleichmäßig machen, glaube ich gar nicht, dass es in individuellen Charakterfehlern, beispielsweise von dem Kai Wegner, der dann besonders in der Kritik steht, wurzelt, sondern da muss es irgendwelche strukturellen Ursachen geben, die jedenfalls so von den Protagonisten wahrgenommen werden, ob sie nun bestehen oder nicht. Also diese Umtriebe, die jetzt der Alexander Wallasch enthüllt hat über diese künstliche Intelligenz gegen rechts oder neuerdings für Demokratie, die sind in der Tat nochmal eine ganz andere Dimension als das, was Franziska Brandmann davor gehabt hat. Denn was die Brandmann versucht hat mit Zodan, das war ja dem Grundgedanken noch eine individualbezogene Dienstleistung, wo man also Leuten gesagt hat, ihr zahlt Geld und wir passen auf, dass eure Interessen dann gewahrt werden. Wohingegen das, was die nun machen wollen, das ist ja nicht nur individualbezogen, das ist die Sinisierung, nennt man das, die Chinesifizierung Deutschlands. Ja? Mhm. Die wollen im Interesse der Allgemeinheit und nicht irgendwie einzelner Personen jedem einzelnen Menschen in Deutschland das Gefühl einflößen, dass er beobachtet wird, dass alles mitgeschrieben wird und dass der Staat das merkt und dass das ein Korrektiv oder so weitergegeben wird. Das ist wirklich Sinisierung. Die wollen hier eine chinesische Gesellschaft aufbauen, weil die eben merken, dass sie keine Mehrheiten mehr kriegen. Und das ist in der Tat sehr gefährlich.
Da brauchen wir gar keine chinesischen Verhältnisse. Es reicht ja, dass man irgendeine Erzählung in die Welt setzt. Also du hast ja auch mit Erzählungen, die über dich in die Welt gesetzt wurden, einiges zu tun. Auch die Genannten haben damit zu tun, nicht? Also die Fäden knüpfen sich ja immer weiter. Aber das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen auszubreiten. Was ich meine mit Anschwärzungen, wo man gar keine KI zu braucht, sondern irgendeine Erzählung einfach liefert, das kann man gerade in Ludwigshafen beobachten. Also in Ludwigshafen soll ja am 21. September ein neues Stadtoberhaupt, ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Dann gab es da einen sehr aussichtsreichen Kandidaten. Ja, was ist mit dem passiert? Frank Lüberding.
Ja, dann hat offensichtlich ja das Land bzw. Staatskanzlei bzw. der Verfassungsschutz auf jeden Fall ein Gutachten geschrieben. Das wurde ja dementsprechend veröffentlicht. Und dann gab das ja, der Andreas Rosenfeld hat das ja sehr schön beschrieben, wo die dann versucht haben herauszufinden, dass dieser Kandidat der AfD rechtsextrem ist und dementsprechend der Wahlausschuss des Stadtrates dort in Ludwigshafen diesen Kandidaten von der Wahl zum Oberbürgermeister ausschließen darf. Also der rechtliche Punkt ist natürlich Argumentation, ist ein politischer Beamter, er ist verpflichtet zur Treue gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und so weiter und so weiter. Und damit versuchten sie ihn loszuwerden oder auszuschalten. Und wenn man das liest und diese Begründung, Herr der Ringe und weiß der Teufel was alles, das ist natürlich ganz zwar an Realsatire, aber es hat natürlich einen wirklichen sehr ernsten und sehr gefährlichen Hintergrund. Also hier ist es ja offensichtlich so, dass dann der Verfassungsschutz irgendwelche Auftragsgutachten macht, völlig absurde Argumentationsketten einführt, dann so ein Wahlausschuss quasi selber sich eine Kompetenz anmaßt, die er gar nicht hat, rechtlich, und dann einfach entscheidet, du darfst jetzt kandidieren und du darfst jetzt nicht mehr kandidieren. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, wo man sich an die eigenen Rechtsordnung gar nicht hält, weil ich glaube, dieser Wahlausschuss kann überhaupt nicht eine materielle Prüfung machen, ob jetzt ein Kandidat das Kriterium erfüllt oder nicht. Und zum Zweiten, man einfach rein willkürliche Argumentationsmuster nutzen kann. Also das liest absurd, aber die machen diese Absurdität und ziehen das dementsprechend durch. Das heißt also, das ist ja eine Form von Verächtlichmachung jeder ernsthaften rechtlichen politischen Debatte, die dort praktiziert wird, mit ganz konkreten Folgen. Also dieser Herr Paul steht nicht auf der Liste für die Kommunalwahl und für das Amt des Oberbürgermeisters in Ludwigshafen. Das ist eine absolute Dreistigkeit, sondergleichen.
Ja, gucken wir mal die Argumentation, weil jetzt war ja schon die Rede von diesem 11-seitigen Verfassungsschutzgutachten, wenn man es überhaupt Gutachten nennen möchte. Herr Schirmer, haben Sie das auch lesen können?
Also tatsächlich habe ich am meisten noch immer den Artikel von Alexander Rosenfelder im Hinterkopf und die Argumentationsstränge, die er dort aufgezeigt hat, tatsächlich. Und ich schließe mich da eigentlich Frank Lüberding komplett an. Es ist halt schon bemerkenswert, mit welchen Mitteln mittlerweile in Anführungszeichen unsere Demokratie operiert, weil ich meine, man muss sich ja natürlich auch immer wieder fragen, was denkt sich denn der Wähler dabei, wenn eigentlich immer wieder kurz vor einer Wahl ein Verfassungsschutzbericht auftaucht, der, sag ich mal, Parteien delegitimiert. Also es war nicht mal allzu lange her, dass, sag ich mal, die Mainstream-Medien den Verfassungsschutz doch sehr kritisch beäugt haben. Also ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo der Verfassungsschutz auf jeden Fall noch nicht so den Ruf hatte, wie er ihn heute hat. Und heute hält er her als irgendwie so das letzte Bollwerk für unsere Demokratie. Da frage ich mich schon, wo auch diese Transition stattfand, ne? Und wie es dazu kommen konnte, dass solche Berichte, wie sie jetzt auch dargestellt wurden, so eine Wahlen beeinflussen können, auch in dem Maße.
Genau, vor allem mit dieser völlig absurden Begründung. Und dieser Wahlausschuss hat überhaupt nicht die Kompetenz, so ein materielles Prüfungsrecht vorzunehmen. Und wenn man sich dann noch diese Begründung ansieht, ist das völlig irre. Also rein theoretisch kann ich mir natürlich vorstellen, der gerade verstorbene Horst Mahler kommt aus dem Knast frei, Mehrfachstraftäter in jeglicher Hinsicht, bewirbt sich dann um das Amt des Oberbürgermeisters und ein verurteilter Rechtsextremist, Holocaustleugner und. Da könnte dann vielleicht ein Wahlausschuss auf die Idee kommen zu sagen, ja, Horst Mahler ist, glaube ich, nicht geeignet für dieses Amt des Oberbürgermeisters, deswegen lassen wir seine Kandidatur nicht zu. Also dann gäbe es ja immerhin vielleicht noch einen materiellen Hintergrund und dann könnte dann der betroffene Horst Mahler, wenn er denn noch lebte, dagegen klagen. Aber das ist ja offensichtlich völlige Willkür. Also das ist ja irgendwie Textexegese, die keinerlei Rückschlüsse zulassen auf irgendwelche verfassungsfeindlichen Bestrebungen.
Also, ich kann Frank Lüberding leider nicht so ganz zustimmen. Da sind Legenden in der Welt seit einer berühmten Morgensendung, wo zwei sehr geschätzte Kollegen auftraten, die nicht so ganz vorbereitet waren. Es stimmt nicht, dass der Wahlausschuss, der hier zuständig ist, keine materielle Prüfung vornehmen darf. Das ist in § 53 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz schon geregelt, dass eben der Wahlprüfungsausschuss prüfen muss, ob ein Bürgermeisterkandidat Gewähr dafür bietet, dass er in jeder Lebenslage, also die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Verordnung verteidigt. Das ist gesetzlich vorgesehen und ist auch weiter vorgesehen, dass über diese Wählbarkeit vorab entschieden wird. Die weitere Frage ist in der Tat, ob das überhaupt verfassungsgemäß ist. Das würde ich auch in Abrede stellen. Es kann eigentlich nicht sein, dass man sich eines Kandidaten im Vorfeld entledigen kann. Man könnte es meines Erachtens höchstens so machen, dass man abwartet, ob er gewählt wird. Und wenn er gewählt wird, dann kann man sagen, bevor er ernannt wird, prüfen wir das nochmal mit geeigneten Mitteln. Aber es stimmt nicht, dass der Wahlausschuss nicht zu einer materiellen Prüfung berechtigt wäre und dass die hier formell außerhalb des Gesetzes stehen oder handeln. Das ist erstmal eine Legende. Unstrittig ist sicherlich, dass natürlich der Inhalt dieses sogenannten Gutachtens Quatsch ist. Der ist noch dünner als die seinerzeitige Gutachten von Nancy Faeser.
So, dann gucken wir uns doch dieses Gutachten mal kurz an, weil nicht jeder hat vielleicht die Gelegenheit gehabt, das zu lesen, was auf dem amtlichen Papier des Ministeriums des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz da so verzapft wird in Sachen Joachim Paul, der Kandidat für das Oberbürgermeisteramt in Ludwigshafen. Der ist also nicht tauglich, weil er 20 Artikel im österreichischen Freilich-Magazin veröffentlicht hat. Zum Beispiel einen Artikel, in dem es um das gesamte Werk Tolkiens geht, dem eine konservative Geisteshaltung zugeschrieben wird, dem solche Zitate zugeschrieben werden wie: Die Gewalt in Berlin und anderswo hat ein Gesicht, sie ist jung, sie ist männlich, sie ist orientalisch. Weiter wird ihm vorgeworfen, ein Videoseminar über das Nibelungenlied abgehalten zu haben. Du hast das jetzt eben tatsächlich mit dem Stempel Quatsch versehen, das ist sicherlich Quatsch, aber man muss es sich auf der Zunge zergehen lassen, womit wir es hier eigentlich, wir, das sind die Staatsbürger, womit man es zu tun hat bei einer Behörde, die mit solchen Argumenten versucht, einen Kandidaten abzuschießen. Und das Schönste ist natürlich immer der Rechtsextremist Martin Sellner. Ja, den hat er getroffen. Ja, mit dem hat er irgendwie Kontakt. Aufgrund des Social-Media-Auftritts Pauls kann von einer weiteren Vernetzung mit Sellner ausgegangen werden, schreibt der Verfassungsschutz. Ja, kann ausgegangen werden. Was ist denn mit diesem Martin Sellner? Ist der irgendwann mal irgendwo wegen irgendwas verurteilt worden?
Nein, also in den letzten 10 Jahren bestimmt nicht mehr.
Ja.
Aber man muss ganz klar sehen, also diese Theorie des Verfassungsschutzes und die Theorie der wehrhaften Demokratie, der sich jetzt ja auch erst neulich das Bundesverwaltungsgericht zu meinem Verdruss wieder angeschlossen hat, auch wenn wir ansonsten gewonnen haben im Kompaktmagazin, die lautet schon, dass es für das verfassungsfeindliche Handeln nicht auf rechtswidriges oder strafbares Handeln ankomme, sondern dass man auch ganz legal also die Verfassung untergraben kann und das sei dann eben auch sozusagen verboten oder jedenfalls staatlich verbieten. Das ist schon die Theorie. Was nichts daran ändert, dass das Hanebüchen ist, was in diesem Gutachten drinsteht. Ich blätter gerade, ob ich die Stelle finde mit der rechten Literatur.
Ja, wahrscheinlich das Chemnitzer Antiquariat Zeitenstrom, ja. Was auch irgendwo ausgestellt hat. Es ist haarsträubend. Es ist wirklich unglaublich. Und deswegen müssen wir es hier ein bisschen ausbreiten.
Genau, er stellte diverse rechte Literatur aus. Ja, das soll passiert sein.
Ich glaube, die rechte Literatur, die gemeint war, war unter anderem Ernst Jünger, ne?
Mhm. Das führen die auch in ihrem rechten Antiquariat, genau.
Ja, genau. Und das ist halt schon auch bezeichnend. Ne? Ist ja immer die Perspektive von, wann fängt man an, nach rechts zu schauen. Ne? Und wenn man ab der Linken anfängt, nach rechts zu schauen, dann ist natürlich alles, was abseits der Linken ist, natürlich alles rechts. Ne? Mhm. Und ich glaube, auch gerade da laufen wir gerade in die Gefahr hin, dass auch dieses Framing von Kulturgut und eigentlich von, sag ich mal, klassisch konservativen Denken, ne, wie es auch immer präsent in der CDU war, plötzlich als rechts geframed wird. Und das finde ich halt schon eine starke Herausforderung, weil natürlich gewinnen dann am Ende immer die Ränder bei solchen Debatten.
So, jetzt hat Joachim Paul natürlich gegen diese Sache geklagt. Es würde mich interessieren, Ulrich Voskau, wie sind die Aussichten? Was würdest du schätzen, wie sowas ausgeht?
Ich sehe die Aussichten gar nicht so schlecht. Hier ist wieder eine andere Legende in der Welt. Diese wird aber diesmal vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestreut. Und die lautet so, dass es einen Parallelfall schon mal gegeben hätte und dass hier im einstweiligen Rechtsschutz in dem Parallelfall die Verwaltungsgerichte oder speziell das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße, das auch jetzt wieder zuständig sein wird, dieses Vorgehen gebilligt habe. Und das stimmt nicht so ganz. Der Präzedenzfall, der angebliche war keiner, der war anders gelagert. Da war ein NPD-Kandidat gewesen, der war zunächst von seinem Wahlausschuss, das war nur ein kleiner Ort gewesen, der hatte ihn durchgehen lassen, hatte nichts beanstandet und dann hat der Landrat bzw. der Kreis als Rechtsaufsichtsbehörde diesem Wahlausschuss des kleinen Ortes gesagt, sie mögen nochmal neu bescheiden unter Beobachtung der Rechtsauffassung eben des Landrats, dass der nicht zugelassen werden dürfe und daraufhin hat der Wahlausschuss einen neuen Bescheid gemacht, dass er jetzt nicht zugelassen wird, so sind die also vorgegangen und dann hat aber dummerweise dieser seinerzeitige Bewerber im einstweiligen Rechtsschutzverfahren den falschen Vergleich verklagt. Der ist also gegen den Landrat und den Kreis vorgegangen, obwohl er zudem gar keine direkte Rechtsbeziehung hatte. Und deswegen hatte das Verwaltungsgericht einen guten Anlass, das im einstweiligen Rechtsschutz dann abzuweisen und zu sagen, in dieser Rechtsbeziehung zwischen Kandidat und Kreis, die gibt es gar nicht. Ein Hauptsacheverfahren hat es nicht mehr gegeben, vermutlich deswegen, weil der Kandidat ja ohnehin nicht gewonnen hätte.
Also das ist keine Parallele.
Ja, genau, das ist keine Parallele. Und es ist jetzt so, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren kann man die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften, die ich eben auch in Abrede stelle, kann man die nicht klären, weil man müsste eine Vorlage zum Bundesverfassungsgericht machen. Das geht nach ganz herrschender Meinung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren nicht. Aber meines Erachtens sollte das Gericht die Frage links liegen lassen und sagen, wir gehen den zweiten Schritt vor dem ersten, weil es auf den ersten Schritt nicht ankommt. Und wir sagen, es ist egal, ob diese Vorschriften verfassungsgemäß sind. Das Material, das der Verfassungsschutz vorgelegt hat, ist so dünn und so fadenscheinig, dass hier eine Nichtzulassung zur Wahl gar nicht in Frage kommt. Und deswegen kann die Frage der Verfassungsmäßigkeit auf sich beruhen. Strukturell so ähnlich hat das ja das Bundesverwaltungsgericht bei Kompakt auch gemacht.
Ja, aber es dauert eine Weile, ne? Und die Wahl soll am 21. September sein.
Also das einstweilige Rechtsschutzverfahren, das wird vor der Wahl durchgegangen sein. Da bin ich ziemlich zuversichtlich.
Okay. Ich meine, die Besonderheit in diesem Fall, und man kann schon deswegen gar keine Parallelen zur NPD oder irgend sowas ziehen. Der Mann, der ist ja schon lange Landtagsabgeordneter gewesen und seine Partei wird jetzt, also in der Bundestagswahl haben sie 23% gehabt. Die SPD, die ihn da aus dem Weg räumen will, hat 19%. Ja. Also es ist ja jetzt mittlerweile immer so, dass die kleine Partei die große verbieten will, ne?
Die SPD will jetzt im Alleingang zwei Verfassungsrichterstellen besetzen. Ich habe bei Umfragen noch 13%, aber ist gerade dabei, den zweiten Senat, den Staats- und Nationsrechtlichen Senat des Bundesverfassungsgerichts unter Kontrolle zu bringen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist staatsstreichartig, was sie gerade treiben.
So, also jetzt können wir gleich da anschließen. Ich hätte noch ein paar andere Fragen, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber weil schon von den Verfassungsrichterinnen und insbesondere natürlich von einer die Rede ist, nämlich Frau Brosius-Gersdorf, die hat ja zurückgezogen jetzt. Jetzt ist die große Frage, ist die Sache damit ausgestanden? Nein, erstens, weil Frau Kaufhold immer noch in den Startblöcken steht und zweitens, weil wir es ja mit einer veritablen Regierungskrise zu tun haben. Was ist denn passiert? Also ich meine, der Deal vorher, so hatte man das Gefühl, lautet, liebe SPD, sagt Friedrich Merz, wir schenken euch das Bundesverfassungsgericht und ihr guckt dafür nicht mehr bei Jens Spahn nach, wie das so in der Vergangenheit mit den Masken gelaufen ist. Jetzt sieht es noch ein bisschen anders aus, oder?
Also der Dreier, der Lehrer von Frau Brosius-Gersdorf, war ja auch damals gescheitert, das muss man ja auch sagen. Und im Vorfeld gab es schon immer Diskussionen über Verfassungsrichter, ob die akzeptabel sind oder nicht. Sehr umstrittene Leute werden dann in der Regel aussortiert und kommen erst gar nicht in die engere Wahl. Ich glaube, die dachten, das ist jetzt so eine Routine. Die hatten irgendwie so ein etabliertes Verfahren. Ob da zum Beispiel diese Maskengeschichte von Spahn eine Rolle spielt, glaube ich persönlich halt nicht. Ich glaube einfach, der Hintergrund war, dass die CDU-Mitglieder in diesem Ausschuss, die das abgenickt haben, haben einfach A, nicht genau hingeguckt. Das lässt natürlich Fragen nach ihrer Kompetenz zu. Und zum Zweiten überhaupt keine Abstimmung gegeben hat in der Unionsfraktion. Also die hat ja in den letzten Wochen gezeigt, dass sie kein reiner Abnickverein ist. Das Grundproblem in dieser Diskussion ist für mich ja auch nicht die inhaltliche Positionierung von einzelnen Richtern. Das Problem ist, ob ein Richter tatsächlich ein Richter sein will. Und in der Vergangenheit gab es natürlich immer unterschiedliche, also in den 70er Jahren, da waren die Senate von Ernst Bender bis dem Simon von der SPD, die waren völlig unterschiedlicher politischer Meinungen. Also kann man wirklich nicht sagen, dass das also ein homogener Laden gewesen ist, aber die hatten ein gewisses Amtsverständnis, wo auch nicht deren Entscheidungen immer vorhersehbar gewesen sind. Mhm. Also ich kann ja als ein eher linksgestrickter Jurist sagen, ich schließe mich jetzt einer konservativen Position an, weil ich zum Beispiel der Meinung bin, dass es hier um elementare Grundrechte geht. Genauso kann das natürlich ein konservativer Richter sagen, auch bei Linken. Und das ist für mich das Problem, dass wir offensichtlich immer mehr Richter haben oder Juristen haben, die die Verfassung nicht mehr primär als ein Abwehrrecht des Bürgers gegen den Staat, der über das Gewaltmonopol verfügt, begreifen, sondern, das war ja bezeichnend in dieser Abschiedserklärung, man lieber von Grundwerten redet. Das heißt also, das Grundgesetz wird immer mehr interpretiert als so eine Art Knigge für den Staatsbürger, wie er zu sein, zu handeln und zu denken hat. Und für mich ist das eine völlige Umdrehung eines liberalen Verfassungsstaates. Und das ist für mich das eigentliche Problem. Mir ist das wirklich völlig egal, welche Position jemand zum Thema Schwangerschaftsabbruch hat oder sonst etwas. Ich will, dass Verfassungsrichter in ihrem Abwägungsprozess zwischen staatlichem, exekutivem Handeln und den Grundrechten der Bürger sich als Anwälte der Bürger verstehen und nicht nur als Vollzugsbehörde staatlichen Handelns. Und das Verfassungsgericht hat seine gesamte Reputation in den vergangenen Jahrzehnten genau damit aufgebaut, dass sie das im wesentlichen Punkten garantiert haben. Gerade zum Beispiel beim Thema Meinungsfreiheit gab es ja wirklich viele Urteile, auch sehr umstrittene Urteile, um es mal vorsichtig auszudrücken, ne? Soldaten sind Mörder und so etwas. Und das ist, glaube ich, so das eigentliche Problem. Ich will Vertrauen haben, dass Juristen, die dieses höchste Amt haben, nämlich Verfassungsrichter zu sein, sich als Anwälte der Bürger verstehen, und zwar unabhängig davon, welche Meinung diese Bürger sind. Das ist völlig klar. Egal.
Also, es kommt auf die Person an. Genau. Und da haben wir ja jetzt mit der Rücktrittserklärung von Frau Brosius-Gersdorf nochmal so ein bisschen Anschauung gekriegt, was für eine Person das ist. Jakob Schirmacher, haben Sie die erlebt? Haben Sie ein Gefühl für diese Frau?
Absolut. Also ich muss da ein bisschen widersprechen, was Frank Löberding gesagt hat. Also natürlich sollte es absolut im Vordergrund stehen, dass ein Richter in Karlsruhe eben auch genau das tut, warum er dort ist. Aber ich finde, dass natürlich es auch schon viel aussagt darüber, wie so eine Person vor allem heutzutage eventuell auch handelt, wenn man sich so ein bisschen anguckt, welche Positionen halt vertreten werden. Und ich glaube, das waren ja auch Grunddebatten sozusagen, die auch gesunderweise geführt worden sind. Und ich finde, ob das jetzt zum Thema Impfpflicht oder AfD-Verbot sind, wenn wir uns jetzt anschauen, was sie sozusagen auch abschließend gesagt hat, vor allem im Kontext der Pressefreiheit, finde ich das schon sehr bedenklich, weil sie ja ihren Rücktritt dann nochmal mit so einem Zaunwink Richtung Presserecht gehauen hat und hier eigentlich das Presserecht in dem Sinne delegitimiert, weil sie ja natürlich auch davon ausgegangen ist, dass man sich ja nicht auf anonyme Quellen berufen sollte, dass das inakzeptabel ist. Und da finde ich schon, hat sie entweder den Journalismus nicht verstanden oder halt auch, ja, eigentlich das Grundgesetz. Vor allem im Thema Meinungsfreiheit fand ich die Besetzung schon sehr fragwürdig.
Die FAZ hat auch sehr angefasst reagiert.
Ja, das war der Hahnfeld, ne? Hat dazu geschrieben.
Nein, die hat auch eine offizielle Erklärung herausgegeben. Ein Zerrbild unserer Berichterstattung. Stellungnahme der FAZ zu den Behauptungen Frauke Brosius-Gersdorfs, wo sie das also sehr, sehr kernig dann zurückweisen.
Ja, und das ist ja der positive Aspekt in dieser ganzen Geschichte, dass nämlich Medien wie die FAZ, die ja sicherlich nicht unbedingt sehr mainstream-kritisch sind, dass sie ihre Rolle in dem Sinne als Zeitung, als Medien verstanden haben, völlig unabhängig davon, wie man einzelne Positionen von Frau Brosius-Gersdorf oder von Frau Kaufhold oder sonst wie beurteilt. Das wollte ich ja nochmal stark machen, dieses Argument. Natürlich gab es immer Diskussionen über die politische Orientierung einzelner Verfassungsrichter. Es gab auch immer eine Diskussion darüber, ob Politiker zum Beispiel wirklich geeignet sind, um beim Verfassungsgericht Urteile zu fällen. Ernst Bender war Innenminister gewesen und wurde Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Ein ehemaliger stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion wurde Richter am Bundesverfassungsgericht. Das waren keineswegs immer Staatsrechtler oder so etwas. Also Bender hatte meines Wissens überhaupt gar keine wissenschaftliche Nachweise gebracht oder so etwas vorher. Aber nach meiner Erfahrung haben sie ein Amtsverständnis gehabt, sodass man sagen konnte, die haben ihre Rolle verstanden. Und für mich hat niemand eine Rolle verstanden, wenn er meint, dass er dem Bürger im Auftrag des Staates mitzuteilen hat, was er zu denken, zu sagen und anzuziehen hat. Und das ist der eigentliche Skandal, das ist die Gradveränderung. Ähnlich wie bei dieser Oberbürgermeistergeschichte in Ludwigshafen. Das sind Übergriffigkeiten des Staates und wir verlieren jedes Gefühl dafür, was eigentlich diese Demokratie von autoritären Staaten unterscheidet.
Ja, also Bender war CDU, der war Innenminister, aber war CDU.
Genau.
Allerdings, ich sehe nicht nur das Problem des individuellen Charakters. Ich glaube schon, dass es hier einen kollektiven Anteil gibt. Das Hauptproblem in diesem Zusammenhang ist meines Erachtens, da sehen wir ein bisschen, wie Rechtsstaat und Demokratie zusammenhängt, dass wir ja auf dem Feld der Demokratie meines Erachtens einer starken Veränderung des Gemeinwesens unterliegen. Dieser Übergang von der Demokratie zur Postdemokratie. Die Demokratie ist eben von der Gegenüberstellung von Regierungslage und Opposition geprägt. Beides gilt als legitim. Und in der Postdemokratie gibt es ein anderes Legitimationsverfahren und das ist der Elitenkonsens. Und das sehen wir ganz stark bei der ganzen Klimapolitik, das haben wir bei Corona gesehen. Und wenn eben Opposition nicht mehr als legitim gilt und die Zugehörigkeit zu den Eliten voraussetzt, dass man eben in einen Konsens einschwenkt über bestimmte Dinge, dann ist eben auch die Rechtsprechung nicht mehr so sonderlich unabhängig, weil eben auch die Richter am Bundesverfassungsgericht, die ja eine super Elite darstellen, die will natürlich nicht aus den Eliten sozusagen herausfallen. Die will nicht ins Lager der Schwurbler gehen. Es war ja für uns alle, also für die halbwegs liberal denkenden Juristen, schon der Klimaschutzbeschluss 2021. Ein ungeheurer Schock, wo das Bundesverfassungsgericht auf einmal gesagt hat, absolut, alle Grundrechte stehen unter dem Vorbehalt des Klimaschutzes. Ist ja eigentlich nicht zu fassen. Aber ich glaube, das ist eine kollektive Veränderung, der sich der Einzelne, der eben solchen Eliten angehört und auch weiter angehören will, also nicht einfach durch Charakterstärke entziehen kann. Sonst wäre das Problem nicht so groß, wie es ist.
Das heißt, es kommt auf die Person gar nicht mehr an. In dem Fall wird Borisius Gersdorf durch nächstbesten Kandidaten ersetzt, nicht wahr?
Es kommt nicht gar nicht darauf an. Es kommt immer auf die Person an, aber es war eben im Jahre 1975 in der Bundesrepublik Deutschland sehr viel einfacher, sich als Person mit Überzeugung, mit Amtsethos und mit Gewissen eben durchzusetzen und zu behaupten, weil man 1975 und auch 1985 eben noch nicht diese Überzeugung hatte, wer etwas fundamental anderes will als die Regierung, ist sozusagen das totale Böse. Damals war man, wenn man was total anderes wollte als die Regierung, ganz einfach Opposition und das war legitim. Und heute gilt man als Verfassungsfeind und als Schwurbler und als sonst was. Das macht die Dinge schwieriger.
Und vielleicht hat man damals auch noch seine Doktorarbeiten selbst geschrieben. Oder es gab noch keine Software, um das zu prüfen. Oder es gab noch gar kein Internet, wo man mit Copy und Paste und mit dem Computer überhaupt so leicht abkupfern konnte. Naja, lassen wir das dahingestellt sein. Ich habe noch eine Frage an den Juristen hier. Du vertrittst ja gelegentlich auch Politiker oder Leute, die vielleicht ein bisschen anrüchig sind, ja. Und hängt man dir das dann auch so an wie dem Ballweg-Anwalt Reinhard Löffler, der ist ja immerhin CDU-Politiker, Landtagsabgeordneter. Und wie wir lesen konnten diese Woche, hat er richtig Ärger gekriegt mit seiner eigenen Partei, mit der CDU, weil er den Mandanten Michael Ballweg vertreten hatte. Und sowas tut man nicht, hat man ihm gesagt.
Ja, also aus der CDU habe ich noch nichts gehört. Andererseits, ich bemühe mich ja auch nicht um Mandate. Wenn ich jetzt versuchen würde, Bundestagsabgeordneter zu werden, dann würde mir das vermutlich schon entgegengehalten. Das glaube ich schon. Das versuche ich ja nicht. Was mich schockiert hat, aber das ist ein halbes Internum, wir werden das auch an geeigneter Stelle noch gerichtlich aufarbeiten, ist, dass es während einer Mitgliederversammlung und auch im Umfeld dieser Mitgliederversammlung der Vereinigung der deutschen Staatsrechtslehrer, also von habilitierten Leuten, die fast alle Professoren sind, da gab es dann in der Tat den Anwurf, man dürfe doch die AfD nicht vor Gericht vertreten. Also sagen dann Juraprofessoren, die einigermaßen. Mhm. Das hat mich schockiert. Wenn da irgendwelche CDU-Ortsvereinsvorsitzenden dann diesem Löffler, heißt er, glaube ich, gegenüber Vorbehalte.
Ja, Reinhard Löffler.
Das mag man vielleicht noch durchgehen lassen. Da kann man dann sagen, das sind vielleicht nicht so die überragend gebildeten Leute und die stellen sich dann aus dem Fernsehen vor, dass der Anwalt irgendwie mit seinen Mandanten persönlich sympathisieren muss oder so. Aber wenn das in meinem Fall dann war, jedenfalls vereinzelt, Staatsrechtsprofessoren im Rahmen einer Fachtagung dann geltend machen, man dürfe eine oppositionelle politische Partei nicht vor den Gerichten vertreten, dann finde ich das noch viel, viel, viel schockierender, als dass dem Löffler dann seine Ortsverbandsvorsitzenden dann aufs Dach steigen.
Charmant war einfach die Art und Weise, wie man es ihm dann beigebracht hat, aber du hast recht, es geht natürlich um Mandate, es geht um die politische Zukunft und wenn die dann kommen und sagen so, aus freundschaftlicher Verbundenheit, wie ich da lesen konnte. Das klingt natürlich so ein bisschen wie nach Mafia. Wir wollen nur dein Bestes. Ja.
Das war auch in einem italienischen Restaurant.
Genau. Ja. Also es könnte deine Wiederwahl ja gefährdet sein. Stell dir mal vor. Ja. Noch was anderes Juristisches. Wer brachte eigentlich den Ballweg, weil wir schon davon reden, in Haft?
Tja, das ist strittig.
Da gibt es ja jetzt einige Recherchen dazu.
Ja, es gibt da einen hoch engagierten Anwalt aus Würzburg, dessen Namen ich ungern erwähne, weil das will er ja nur erreichen.
Ja, ich tue es trotzdem. Ist meine Moderatorenpflicht. Er heißt Hanjo Jun.
Ja, und der macht das alles nur, damit er in die Medien kommt. Also fachlich nimmt den Vogel keiner ernst. Und der war wohl der allererste, also allen Ernstes sogar ein ehrenamtlicher Verfassungsrichter in Bayern. Mhm. Dazu muss man wissen, der ist von den Grünen vorgeschlagen worden. Und in Bayern gibt es ein ganz einmaliges Verfahren der Wahl der ehrenamtlichen Richter zum Verfassungsgericht. Die werden nämlich en bloc gewählt. Das heißt, man kann sich die nicht einzeln aussuchen. Was zu der Besonderheit führt, dass es im Bundesland Bayern auch ehrenamtliche Verfassungsrichter von der AfD gibt, weil die eben en bloc gewählt werden. Das heißt, vorgeschlagen werden, ist identisch mit gewählt werden. Deswegen ist er sogar ehrenamtlicher Verfassungsrichter, obwohl er natürlich der Gemäßigungspflicht überhaupt nicht genügt. Und der hat als allererster, wohl 2020, glaube ich schon, einen Brief an das Finanzamt Stuttgart 1 geschickt. Das war das falsche Finanzamt, aber sei es drum. Und hat dort eben den Ballweg massiv angeschwärzt. Und daraufhin passierte nicht viel. Vielleicht kriegt das Finanzamt zu viele Briefe, wo irgendwie substanzlos Leute angeschwärzt werden. Und als dann nichts passierte, da hat man wohl über die Medienschiene nachgelegt. Und dann kam eben das ZDF von Böhmermann.
Genau, dann nochmal die Medienschiene, die trägt einen Namen. Das ist Jan Böhmermann. Das ist auch sein Mitarbeiter gewesen, der da offenbar die Hände drin hatte. Ich kenne den Namen nicht, aber er hat sich wohl da füttern lassen und beziehungsweise selber auch noch gefüttert. Und dann lief es, wie wir es inzwischen wissen, ist ja kein Zweifel, dass dieser Prozess ein höchst politischer Prozess war, auch wenn die Tagesschau in Gestalt eines SWR-Reporters dann wirklich die Dreistigkeit hat zu sagen, das war kein politisches Verfahren. Vorhin habe ich schon auf der CDU rumgeritten, ich muss es wieder tun. Die ganze Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg untersteht einer Justizministerin namens Marion Gentges, die der CDU angehört, nicht wahr? So ist es. Obwohl das Verfahren, muss man sagen, natürlich dann vom grünen Finanzminister wesentlich betrieben wurde.
Hier dürfte der Finanzminister entscheidend sein für die Betreibung dieses Verfahrens, das denke ich schon.
Ja, aber positiv ist ja Folgendes. Also trotz dieser zum Teil wieder mal unsinnigen Medienberichterstattung, so nach dem Motto, Ballweg ist jetzt verurteilt worden wegen Steuerhinterziehung. Ich glaube, es ging um eine Hundedecke, Umsatzsteuer oder was, 8 Euro sonst gewesen sein, führte das ja de facto zu einem Freispruch. Und schon in dem Prozess wurde sehr schnell wohl auch klar, dass diese Vorwürfe haltlos gewesen sind. Und eigentlich ist das ja nun mal ein Zeichen, wo dann der Rechtsstaat offensichtlich ja doch noch funktioniert und ein Gericht dann auch entsprechende Urteile unabhängig trifft. Und wir müssen einfach dieses Bewusstsein dafür stärken, dass Richter in Zukunft sich das dann dreimal überlegen, so nach dem Motto, ja, dürfen wir denn überhaupt dann so einen Herrn Ballweg, selbst wenn ihm nichts vorzuwerfen ist, überhaupt noch freisprechen oder müssen wir irgendwas konstruieren? Da schließen wir wieder an die andere Diskussion von eben an. Ich glaube schon, es ist ganz zentral, dass Menschen ihre individuelle Verantwortung entsprechend wahrnehmen. Und das muss man auch dementsprechend unterstützen. Also, weil das sind die Menschen, die eigentlich diesen Rechtsstaat vor ihren Feinden und vor ihren Anfeindungen schützen, indem sie eben diesem Druck dann nicht nachgeben. Und das ist ein positives Zeichen, dass es eben hier kein konstruiertes Urteil ist, wo jeder weiß, der hat eigentlich nichts gemacht und trotzdem wird er jetzt verurteilt. Also, dann haben wir ja wirklich die Grenze überschritten, endgültig zu einem reinen Unrechtsstaat. Und das ist zum Glück ja noch nicht passiert. Das ist das Positive.
Ja, man hat aber den Eindruck, die haben den mit zusammengebissenen Zähnen freigesprochen, nicht? Es wurde ja alles versucht erstmal. Jakob Schirmacher.
Also ich finde, es ist total super, dass der jetzt freigesprochen worden ist. Sollte ja auch so sein. Aber grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, was macht das überhaupt mit unserem Rechtsstaat? Was macht das mit der Bevölkerung? Natürlich ist es positiv, dass er freigesprochen wird. Aber dass es überhaupt zu so einem Verfahren kommt bei jemandem, der kritisch mit dem Staat umgegangen ist, weil das ja wieder mal so ein Symbolfall ist, der grundsätzlich dazu führt, dass natürlich Menschen sich zweimal überlegen, okay, werde ich jetzt politisch aktiv? Gefällt mir das, was der Staat macht? Oder muss ich dafür 9 Monate in U-Haft wegen einer Hundematte sitzen? Ja, also ich glaube, diese Präzedenzfälle, und das ist das, was wir eigentlich kontinuierlich erleben, ob das jetzt durch Schwachkopf-Memes sind, ob das durch Karikaturen von Raubrittern sind, die per Brief verschickt werden. Der Staat operiert in einer Unverhältnismäßigkeit immer und immer wieder. Und was daraus folgt, ist eigentlich nichts weiter, als dass wir natürlich jetzt ganz im Sinne von Foucault ja eigentlich diszipliniert werden, ja. Und diese Dispositive der Macht schlussendlich so weit etabliert werden, dass wir gar nicht mehr wissen, ob wir jetzt den nächsten Schritt uns überhaupt zugetrauen. Das muss ja nicht mal bedeuten, dass wir am Ende nicht freigesprochen werden. Aber habe ich überhaupt Bock drauf auf so einen Prozess? Habe ich überhaupt Bock drauf, in der Öffentlichkeit so zu stehen? Und ich finde, das sind Präzedenzfälle, die hier konstruiert werden, die natürlich total im Sinne eines autoritären Staatsapparats operieren.
Ja, da schließt sich der Kreis zur Sinisierung, glaube ich. Ja, das läuft alles so auf eines hinaus, ja.
Ja, und die Sinisierung, ich muss das Wort lernen, das ist fabelhaft. Die Sinisierung hat natürlich auch auf europäischer Ebene ein Gesicht und das heißt dann Ursula von der Leyen, die mitsamt ihrer ganzen Kommission und den Regierungen, die natürlich dahinter stehen und das super toll finden, die Deutschen voran, diese Netzwerkgesetzgebungen verabschieden, bei denen wir bald wahrscheinlich sowieso nur noch Internet benutzen dürfen mit vorheriger Ausweiskontrolle und ansonsten eben gewärtig sein müssen, dass wir wegen jedem Pipifax Besuch von der Staatsgewalt bekommen, morgens um 6, während sie selbst einfach sich über alles hinwegsetzt, auch Gegenstand von Ermittlungen ist, bei denen man sich fragt, kommt da noch was? Ich meine, viel mehr geht ja nicht. Sie hat die Milliarden rausgeknallt in der Corona-Zeit, das wissen wir. Dann hat sie diesen Deal mit der Firma Pfizer und mit deren Chef verschleiert. Das heißt, sie hat einfach die SMS, mit denen das gemacht wurde, gelöscht. So ein bisschen wie in Amerika, aber nicht mit dem Hammer wie die gute Hillary Clinton, sondern einfach durch Löschen bzw. löschen lassen. Ich glaube nicht, dass sie es selber gemacht hat. Irgendjemand hat ja dann ihr Kabinettschef im Zweifelsfall entschieden, beim Handywechsel diese SMS nicht zu sichern, ja, wie jetzt bekannt wurde. Bekannt wurde auch nur deswegen, weil die New York Times sich mal der Sache angenommen hat. Ist ja jetzt nicht so, dass hier unsere europäischen Medien da groß vorangehen.
Als sie 2019 Verteidigungsministerin war, da hat sie die Daten eines Handys jedenfalls noch eigenhändig gelöscht und die Daten eines anderen Handys wurden von einem Mitarbeiter gelöscht. Und da hat sie jetzt, glaube ich, dazugelernt, diesmal ist es so, sie hat nichts eigenhändig gelöscht, sondern alles hat der Mitarbeiter gelöscht. Aber wenn ich das richtig gehört habe, erst nachdem der Journalist angefragt hatte, was schon auffällt.
Na gut, sie wird vielleicht noch im Vorhinein begnadigt werden für alles, was sie getan hat und je tun wird.
Aber einen Hinweis müsste man Frau von der Leyen schon geben. Also sie kann zwar Sachen auf ihrem Handy löschen, aber derjenige, der die SMS bekommen hat, hat sie wahrscheinlich immer noch. Und die amerikanische Regierung wird sie ganz sicher auch haben. Also das Grundproblem ist, sie kann es löschen, um es vor den Kollegen der New York Times geheim zu halten, vor uns geheim zu halten und vor dem Staatsbürger geheim zu halten. Aber sie kann es nicht vor anderen relevanten Akteuren.
Und das erinnert schon wieder fast an das böse Gerücht von Frau Merkel und der Rosenholz-Datei. Da gab es ja immer dieses böse Gerücht, dass die Amerikaner vielleicht mehr wissen.
Also diese SMS kann sie natürlich gelöscht haben oder so etwas, aber sie sind damit nicht aus der Welt. Und allein deswegen muss natürlich jeder, der in Europa Politik macht, jeder EU-Parlamentarier, jeder Staatschef in der Europäischen Union, muss sich dann natürlich fragen lassen, A, was hat da drüben gestanden und B, was bedeutet das eigentlich im Binnenverhältnis zwischen Frau von der Leyen zur amerikanischen Regierung, zurzeit Donald Trump und ihre nicht sehr gelungene Verhandlungsführung offensichtlich, wenn es um die Zollproblematik gegangen ist. Allein das sollte eigentlich schon reichen, um Frau von der Leyen das Misstrauen auszusprechen. Also das ist wirklich der Punkt, den man unabhängig von den Inhalten diskutieren muss. Das ist einfach ein absoluter Skandal. Also die Amerikaner wissen das, was drin steht. Und der Pfizer-Chef weiß das, die amerikanische Regierung weiß es mit Sicherheit. Also Bohler ist halt ein großer Freund von Donald Trump, habe ich registrieren müssen nach seiner Wahl. Aber Frau von der Leyen scheint es nicht für nötig zu halten, uns darüber zu informieren, was die offensichtlich wissen. Also muss es ja wohl problematisch sein.
Also die haben sich ja sehr herzlich dann die Hände geschüttelt und Frank Lüberding, Sie meinen, also die brauchen ja gar nichts zu sagen darüber, nicht? Sondern die gucken einander an und sie weiß, dass er weiß, dass sie weiß und damit ist alles klar, ne?
Ja, und das ist natürlich misstrauisch. Also die Frau ist dafür zuständig, die EU-Kommissionspräsidentin hat ja wirklich Kompetenzen für alle EU-Mitgliedstaaten, halte ich auch grundsätzlich für richtig, über die Zölle zu verhandeln, damit wir nicht einzeln gegeneinander ausgespielt werden können. Und gleichzeitig hat sie hier offensichtlich ein Problem, das sie vor uns alle geheim hält. Ja, und dann einfach behauptet, wir sind einfach verschwunden. Nein, die sind nicht verschwunden. Die gibt es immer noch. Nur uns werden sie nicht zur Kenntnis gebracht. Das ist ein ganz fundamentaler Unterschied. Und in den Medien wird dann immer so getan, als wären sie gelöscht worden. Das stimmt nicht, die sind nicht gelöscht worden. Die sind nur für uns nicht auffindbar.
Allerdings, die Zollverhandlungen dort auf dem Golfplatz in Schottland, die sind natürlich etwas ungünstig ausgegangen. Das ist ja auch allgemein zur Kenntnis genommen worden. Nun haben die Kommentatoren das weithin so kommentiert, und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen zutreffend, dass das ganz allgemein Ausdruck der Machtverhältnisse zwischen den USA und Europa ist. Also diese Angewiesenheit auf militärischen Schutz, die Angewiesenheit auf Geheimdienstzusammenarbeit. Wir könnten unsere innere Sicherheit überhaupt nicht garantieren ohne Amerika. Und das ist also da auf eine persönliche Erpressbarkeit von Frau von der Leyen überhaupt nicht ankommt. Das sind einfach die weltpolitischen Machtverhältnisse, so wie sie derzeit sind.
Natürlich spielen solche Fakten eine große Rolle. Das brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Das ist ja keine Zollrunde. Nur wir leisten uns an einer führenden Position in der Europäischen Kommission. Die sitzt auf jedem Gipfel mit, Frau von der Leyen. Sie fliegt nach China und weiß der Teufel wohin. Und diese Frau behauptet, dass es SMS-Mitteilungen mit unklarem Inhalt, werden diese Inhalte uns nicht mitgeteilt, die aber auf der anderen Seite des Atlantiks immer noch bekannt sind. Ich kann das gar nicht beurteilen. Ich war nicht dabei, wie die Zollverhandlungen geführt haben. Man kann natürlich Dilettantismus auch anders erklären. Also das ist nicht mal ein Problem. Wir müssen nur einfach wissen, worum es tatsächlich geht. Diese SMS sind nicht gelöscht worden. Wir kennen sie nur nicht, den Inhalt. Der Kollege von der New York Times kennt nicht den Inhalt, aber die Trump-Regierung kennt den Inhalt, Burla kennt den Inhalt, das ist allgemein bekannt. Die wissen also etwas, was wir nicht wissen, von dem, was Frau von der Leyen ganz genau wissen muss, dass das der Fall ist. Und wenn es harmlos ist, hätte sie ja sagen können, was da drin steht.
Es ging ja bei diesen SMS um die Covid-Spritzen und in Sachen Covid ist ja nun auch wieder einiges herausgekommen in dieser Woche. Zum Beispiel wissen wir jetzt, dass mit deutschem Steuergeld 630 Millionen Euro an die Bill Gates Stiftung gezahlt wurden. Also bis jetzt hat man uns ja immer erzählt, dass Bill Gates, der große Philanthrop, gibt viel Geld aus, bis hin zur Förderung von gesundheitsfördernden Artikeln im Spiegel. Aber durch eine Anfrage der AfD kommt jetzt heraus, dass die Deutschen Bill Gates alimentieren, seine Stiftung. Immerhin interessant.
Also die Stiftung ist ja eine verselbstständigte Vermögensmasse. Das ist nicht der Bill Gates selber. Der hat sich eben Teile seines Vermögens begeben. Und da gibt es diese Stiftung, die soll dann wohltätige Sachen machen. Das Dubiose daran ist, dass man wohl nicht ganz ausschließen kann, dass diese Stiftung, die ja natürlich auch Politik treibt, die in die Öffentlichkeit wirkt, die gewisse Prioritäten setzt, die in der Öffentlichkeit bestimmte Dinge propagiert, wie eben sogar die Impfpflicht im Einzelfall, dass die eben die wirtschaftlichen Interessen von Bill Gates nach wie vor befördert, indem sie sich zum Beispiel für die mRNA-Impfung ausspricht, in die dann Bill Gates zugleich auch investiert ist als Privatperson. Also da gibt es in der Tat die Vorbehalte, aber die Stiftung ist von Bill Gates natürlich erstmal zu unterscheiden.
Diese Stiftungen wurden immer gegründet aus Steuervermeidungsgründen. Also das sind Milliardenvermögen, das kannst du nicht im Privatbesitz behalten, also wird ein Großteil ausgelagert. Wenn das einen wohltätigen Zweck hat in Amerika, da fallen keine Erbschaften oder sonstigen Steuern drauf an. Das ist ein reines Steuersparmodell. Dahinter steckt natürlich auch die Idee, wenn Private ihren Reichtum sinnvoll zum gesellschaftlichen Nutzen investieren, ist das mindestens genauso gut, als wenn der Staat das Geld ausgibt. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie, dass Bill Gates nachts irgendwie den Wohltäter in sich entdeckt hatte, sondern das ist die übliche Praxis bei solchen Mogulen, das, was sie mit dem Vermögen macht, das war Rockefeller genauso oder Ford, ich weiß nicht wie.
Jetzt sind wir ein bisschen weiter heute, weil diese Stiftungen nicht einfach nur viel Geld haben, sondern auf dem Informationsmarkt eine große Rolle spielen. Ich habe es ja mit dem Spiegel und dessen Förderung gerade angedeutet, aber es geht natürlich viel weiter. Jakob Schirmacher, diese Informationsgroßverwalter, die Stiftungen ja sind, wirken mittlerweile in unser gesamtes Nachrichtenwesen hinein.
Absolut. Man darf immer genau hinschauen. Ich glaube, mittlerweile sollte jedem klar sein, dass Informationen oder auch Daten eigentlich so die neue Währung sind, indem wir in einer hypervernetzten Gesellschaft eigentlich traden und handeln, ne? Und so eine Stiftung hat natürlich den Vorteil, vor allem auch die Melania Gates Stiftung, da sie ja jetzt nicht nur philanthropisch, sag ich mal, in einem bestimmten Bereich auftritt, sondern sehr, sehr diversifiziert ist, ja, also in ganz vielen verschiedenen Bereichen, ob das Agrarförderungen sind, ob das die Connections mit der WHO sind, aber natürlich auch mit anderen Stiftungen kooperieren und Medienorganisationen und Journalisten. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie weit werden hier eigentlich auch Narrative natürlich in die Gesellschaft gestreut, die schlussendlich zum Profit von einem der Bereiche führt, die diese Stiftung subventioniert oder unterstützen. So, und ich finde, dass man eigentlich im heutigen Überwachungskapitalismus, würde ich ihn nennen, eigentlich selten davon ausgehen kann, dass ein Philanthrop als solches eigentlich der Philanthropie willen gute Dinge in der Welt tut. Es geht hier tatsächlich eigentlich immer um machtpolitische Fragen, die hier beantwortet werden und schlussendlich natürlich zum eigenen Kapital beitragen.
Ja, das Problem ist ja wirklich diese Verschränkung. Früher gab es das auch über diese Stiftung. Rockefeller oder Ford waren ja auch nicht gerade besonders nette Zeitgenossen, muss man so auszudrücken. Aber der entscheidende Aspekt ist heute natürlich, wenn völlig Gegengewichte fehlen. Also für mich kommt es nicht darauf an, dass irgendwelche Leute irgendwelche Interessen haben. Für mich kommt es immer darauf an, dass es entsprechende Gegengewichte gibt. Und diese Gegengewichte, in Deutschland müsste das zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk sein, wenn wir nicht so einen völlig degradierten oder sich selbst degradierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk hätten. Und diese Gegengewichte sind die, die dagegen etwas tun können. Und das ist genau der Punkt, wo, wenn das erstmal ins Rutschen gerät, wenn diese Gegengewichte nicht mehr da sind, dann landen wir dort, wo keiner, der noch bei Verstand ist, wirklich landen will. Und das macht Machtkritik aus. Deswegen bin ich Journalist oder Jakob wahrscheinlich auch. Diese Form von Machtkritik, das ist unser Job, kein anderer.
Ja, das ist auch unser Programm hier im Kontrafunk. Eine letzte Frage, mit der ich noch schnell auf die internationale Bühne zurückkehre. Wir haben schon von Trump gehört und wir haben schon einiges gehört von Informationsgebung. Jetzt kommt etwas, wozu wir nicht viel sagen können, weil wir nicht wissen, was rauskommt. Aber Trump und Putin wollen sich treffen diese Woche. Ist das vermutlich der Durchbruch, das Ende des Krieges? Uli Voskarau, was meinst du?
Das wissen wir nicht. Was den Ukraine-Krieg angeht, da war es bisher so, dass Trump seine teils etwas vollmundigen Ankündigungen nicht hat wahrmachen können. Er hat ja mal gesagt, er wird das in 24 Stunden beendigen. Das ist nichts geworden. Dann hat er versucht, den Zelensky unter Druck zu setzen. Das war offenbar auch nicht der Schlüssel zum Ende des Krieges. Und jetzt versucht er es mit Putin direkt unter Ausschluss von Zelensky, der darüber sehr erbost sein soll. Wir wissen es nicht. Es ist der so und so vielte Versuch und bisher hat er nicht so wahnsinnig viel Glück gehabt.
Jakob Schirmacher?
Tja, ich glaube, dass so ein persönliches Treffen schon nochmal was anderes signalisiert und symbolisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es auf jeden Fall nicht zugunsten von der Ukraine ausgehen wird. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass hier Deals gemacht werden, die dazu führen werden, dass schlussendlich die Ukraine aufgeteilt wird und Teile Russlands versprochen werden, um eigentlich dann beide Gesichter, zumindest von Putin und von Trump, zu wahren.
Also ich glaube ja, dass es diesmal nicht als Nullnummer enden kann, weil wenn es jetzt schon so angetrailert wurde, Frank Löberding, zumindest darf man was erwarten. Das, was wir schon wissen, ist, dass die EU bedeutungslos ist bei dem ganzen Deal und im Zweifelsfall noch ein bisschen den Krieg weiterführen kann, wenn sie will und entsetzlich viel bezahlen muss, ne?
Der erste entscheidende Punkt ist, Kriege werden auf dem Schlachtfeld entschieden. Also wenn das noch ein halbes Jahr weitergeht, dann wird das sicherlich nicht zum Nutzen der Ukraine ausgehen, weil niemand in Wirklichkeit bereit ist, der Ukraine entscheidende Unterstützung zu machen. Das heißt, die Ukraine würde weiter ausbluten, die würde noch mehr Territorium verlieren. Es droht dann sogar tatsächlich, was heute ja schon an allen Frontabschnitten zu passieren scheint, ein Kollaps der Armee der Ukraine, obwohl das sehr tapfer kämpfende Soldaten sind. Für mich werden sie von ihrer Führung im Stich gelassen. Der zweite Punkt ist, was Trump betrifft. Diesen Quatsch mit den 24 Stunden, ich bewundere das immer, dass Leute, die sagen, Trump erzählt den ganzen Quatsch, oder erzählt Trump irgendetwas und alle glauben das sofort. Das habe ich seit 10 Jahren nicht verstanden, wie diese Logik funktioniert. Also bei Trump muss man das Gerede immer von der Substanz unterscheiden. Und er hat im Gegensatz zu seinen Kritikern häufig sogar mehr Substanz als die Kritiker. Trump will diesen Krieg beenden. Da gibt es auch keinen grundsätzlichen, glaube ich, Dissens in den Vereinigten Staaten. Für die Vereinigten Staaten ist der nutzlos geworden. Sie haben das Interesse an der Ukraine verloren, bis auf ein paar Ideologen, die allerdings auch keine Rolle mehr spielen, wie Newland und Co. Und das Ende dieses Krieges bedeutet, in irgendeiner Form die militärischen Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Und das Ziel Putins ist ja klar, er will diese 4 Oblaste, die er auch formalrechtlich schon annektiert hat, die sollen garantiert werden. Die Ukraine soll nicht Mitglied der NATO werden. Und das Dritte ist, was Putin natürlich Interesse daran hat, weil er muss auch ein paar 100.000 Tote, Verwundete und ähnliche legitimieren von seiner eigenen Bevölkerung, sollte man nicht unterschätzen. Das Dritte ist natürlich, dass Putin ein Ende der Sanktionen will und ähnliche Dinge. Und ich glaube, dass er auch das gemeinsame Interesse der Amerikaner und der Russen, dass die wieder eine Normalisierung der Beziehungen wollen, weil wenn die bei strittigen Einzelfragen gemeinsames Gewicht entwickeln können, hat das schon eine gewisse weltpolitische Bedeutung. Also in dem Sinne glaube ich schon, dass man von diesen 2 Voraussetzungen das Treffen, egal was da rauskommt, das kann ja keiner sagen, aber der Krieg ist de facto militärisch entschieden. Er kann nur schlimmer werden für die Ukraine. Und das Zweite ist, es gibt einen Konsens darüber in den Vereinigten Staaten, keineswegs nur bei Trump, diesen Krieg zu beenden, weil er keinen Nutzen mehr hat.
Frank Löberding, vielen Dank. Vielen Dank auch an Jakob Schirmacher und Ulrich Voskarau. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk am 10. August 2025. In 2 Monaten, am 11. Oktober, veranstalten wir in Lindau am Bodensee einen erkenntnisreichen Abend zum Thema Corona. 5 Jahre Corona-Schwindel, die Bilanz. Und diese Bilanz wird ziehen Professor Stefan Homburg. Wenn Sie dabei sein wollen, kaufen Sie bald Ihre Eintrittskarten, denn die Inselhalle füllt sich schon zusehends. Sie können buchen unter kontrafunk.radio/Homburg. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörer, und auch für Ihre Geldzuwendungen, ohne die es den Kontrafunk nicht gäbe. Das muss immer wieder gesagt werden. Ihre Spenden sind für die Existenz dieses Radiosenders absolut essentiell. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Ihr Burkhard Müller-Ulrich.